Boah, sag mal, Josef, was war das denn?
Was? Wieso?
Ja, ein Tier oder irgendwas, hast du es nicht gehört?
Ach, Unsinn.
Mein Gott.
Beruhig dich.
Ja, beruhig dich, das sagst du immer, ne? Und wer schleppt mich denn hier kreuzt quer durchs ganze Land zu Fuß?
Ja, wenn du schwanger wirst, hinter meinem Rücken.
Was? Ich hab dir das 100-mal erzählt. Der Geist ist über mich gekommen.
Ja, also mit diesem Heiligen Geist würde ich mich ja mal ja, so gerne unter vier Augen unterhalten. Ne?
Heilig nämlich. Heilig, da kannst du die Augen lange suchen. Das ist ein Geist, mein Lieber.
Der kommt also in mein Haus, schwängert meine Frau und haut dann einfach wieder ungesehen
Nein,
ab.
Nein, ja, es ist ja nachts passiert. Du warst außerdem sowieso nicht da. Was weiß ich, du warst wieder trinken und Karten spielen.
Also das ist eine Unverschämtheit.
Eine Unverschämtheit ist, dass wir hier zu meiner Familie zu Fuß laufen, weil du dir keinen Karren leisten kannst.
Wenn ich den Bengel in die Finger bekomme.
Bengel, Bengel, mit seiner gesamten Macht ist er über mich gekommen. Der Heilige, das kannst du auch nachlesen. Der Erzengel ist mir erschienen.
Ja, der Erzengel, du kannst mich mal, ja.
Wie lange ist eigentlich noch, bis wir da sind?
Nicht mehr so weit, glaube ich. Es müsste jetzt da vorne, da wo die Hügelkoppen sind, da ist, glaube ich, diese Stadt Bethlehem.
Bethlehem?
Da ist ja auch dieser Scheißstern, von dem ich jetzt...
Boah, ist das hell, ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, der eigentlich geht der erst später auf. Boah, oh, oh.
Ja, komm, jetzt hier.
Ich habe aber... Boah, sag mal, Josef, das sind
komm.
Die Wehen.
Ja, setz dich.
Ah, da habe ich dir auch schon in der Nacht gesagt, der Heilige Geist hätte ja ruhig mal... Wenn das schon... Ich habe das Gefühl, das könnte ein Gott werden hier. Was ich gebäre. Weißt du, dann hätte er die Wehen auch wegnehmen können.
Jetzt soll das auch noch ein Gott werden, ja?
Ja, warum denn nicht?
Ja, warum nicht?
Ja, andere Leute oder Geister können halt auch zeugen. Ja, nicht so, als hätten wir es nicht versucht.
Ist richtig.
Verlobt. Ja, wo ist das Kind? Ich habe gesagt, ich heirate erst, wenn es ein Kind gibt. Also freu dich mal lieber, dass das auch so geklappt hat.
Ja, ja, wahrscheinlich ist das Beste, was uns passieren konnte.
Bei meiner Schwester auch, Elisabeth. Also, oder entfernte Verwandte.
Ja, die haben Johannes, ne?
Ja.
Ja, Johannes heißt der, ja.
Ja, kommt, glaube ich. Nee, gibt's schon. Ich glaube, sie hatte schon. Ich habe sie ja lange nicht gesehen.
Ja, das war aber auch dieser Heilige Geist.
Drei Monate bei ihr gewohnt. Der Heilige Geist kam mit voller Macht über sie und...
Mit voller Potenz.
Sag, ja, Potenz, Macht, wie auch immer, alles, was ihr fehlt, Josef.
Ich so. Möchte jetzt nicht weiter darüber sprechen.
Ja, da kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich verpisst sich deswegen jede Nacht zu deinen Freunden. In den Kartenkeller.
Pass auf, was du sagst.
Josef, jetzt komm mir nicht so. Ich bin hochschwanger.
Au!
Guck mal da hinten, da sind noch Lichter. Du hast das Geld für das Hotel eingepackt, ne?
Hab ich eingepackt, ja.
Und reserviert? Hast du auch reserviert im Hotel?
Ja, also da war alles belegt, aber die haben wohl irgendwie noch einen Platz für uns.
Oh, Josef.
Unten im Stall.
Im was?
Ja, das ist...
Ich hab vor einem Monat gesagt, du sollst dahin schicken. Jemand schicken.
Der hätte deinen Heiligen Geist mal fragen können, ob der das macht.
Wofür haben wir denn hier...
Der hat das ja angerichtet.
Römische Zivilisation, die haben noch Post gebracht.
Ja.
Der Heilige Geist interveniert nicht so weltlich. Kannst du dir nicht so leicht vorstellen.
Ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Oder ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ja, komm jetzt, dann nimm mal wenigstens hier mir den Rucksack noch ab.
Ja, komm, gib her. Und gib jetzt endlich Ruhe.
Ja, ja.
Ja, wunderschönen guten Abend, guten Tag.
Guten Abend.
Guten Abend, das war mein Kollege Bruno Glöckner.
Und mein Kollege Jakob Scheich.
Genau, wir sind immer noch Kollegen, weil wir diesen Podcast zusammen machen, der heißt ja. Lachen und Weinen. Und wir haben uns so lange nicht gehört.
Oh ja, ich hab dich vermisst, Jakob.
Ich dich auch.
Überlegst dir, genau.
Nee, es war schlimm. Erstmal großen Dank an unsere Zuhörer, die, obwohl wir jetzt seit längerem nicht geliefert haben, wirklich nochmal, auch als der Lockdown losging, ab 2. November verstärkt zugegriffen haben auf unsere Folgen.
Ja.
Auch sogar, sie müssen sogar weiterempfohlen worden sein, müssen wir, und das freut uns wirklich sehr.
Das freut uns sehr.
Vielen Dank.
Es war natürlich auch für uns jetzt ein Ja, ein Problem mit Corona. Wir konnten eigentlich, wir haben ja keine einzige Folge.
Probleme, ist ja alles nur Probleme.
Ja, ja.
Wir sind umgeben von Problemen. Wir leben draußen, tobt die unerträgliche Beschissenheit des Seins.
Ja.
So ist es halt. Ja. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
Genau, jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
Wie besinnlich fühlst du dich schon?
Ach ja, es hält sich in Grenzen bisher. Du?
Ja, ich freue mich ein bisschen. Und wir haben es uns ja auch schön muckelig gemacht hier, ne?
Ja, das stimmt.
Ich habe einen Cappuccino, du hast Magen-Darm-Tee.
Ja, genau.
Kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ja.
Und ja, es ist bald Weihnachten jetzt, oder es ist heute Weihnachten. Wir legen euch diese Folge vielleicht noch so ins letzte Türchen.
Mhm.
Oder unter den Baum, könnt ihr euch aussuchen.
Ja.
Wo
ihr Play drückt.
Genau. Ich hätte Weihnachten auch fast verpasst. Ich war jetzt komplett, ich dachte, es wäre schon gewesen.
Ach.
Aber man hat mir gesagt, das war Black
Bist
Friday.
Du dran vorbeigelaufen. Ach so, Black Friday.
Ja, ich dachte, okay. Diese ganzen, woher kommen diese ganzen Pakete?
Ja.
Das lag an mir selbst. Ich habe selbst bestellt.
Ah, okay.
Aber nicht an Black Friday, muss ich auch sagen. Da habe ich mich irgendwie geweigert. Ich habe dann danach ganz viel bestellt.
Okay, also dann verzichtet man nicht auf die Bescherung, sondern sorgt dafür, dass man sich selbst...
Man beschert einem den Verzicht.
Ah.
Also erstmal, ne?
Das klingt nach dem Zynismus aus der Antike, ne?
Ja, damit man dann an Weihnachten umso stärker Kynika. Zuschlagen kann.
Naja.
Was machen wir heute? Wir plaudern mal so ein bisschen, wir tauschen ein bisschen aus uns, wir sprechen über Weihnachten, wir sprechen über die ganzen Rituale und es wird nicht so wahnsinnig philosophisch. Es wird so eine richtig muckelige Folge. Vielleicht machen wir zwischendurch zünde ich uns mal ein Lagerfeuer, so ein Kaminfeuer an.
Brenne ich mal die Bude ab.
Ja. Also ein Kaminfeuer, kein Lagerfeuer.
Ja, ja.
Und die Weihnachtsgeschichten vergleichen wir gleich. Wir lesen sie einmal kurz vor, ist ja auch sehr kurz. Meist in der Bibel ist eigentlich kurz, wenn man es dann mal liest.
Mhm.
Und das steht bei Lukas und Matthäus und wir lesen das und vergleichen es ein bisschen. Sind natürlich keine Profis, aber ist doch ganz süß.
Und vielleicht, was mir noch gerade einfällt, sollten wir am Anfang vielleicht der Folge noch eintüten. Wir haben wieder neue Berufsbezeichnungen, oder?
Ja, das wollte ich eh fragen. Wie steht's denn? Also es kam ja jetzt durch nochmal Lockdown, nochmal Welle. Wir mussten uns ja alle quasi nochmal
anpassen,
neu erfinden.
Wir mussten uns wieder neu erfinden. Das ist ja, sage ich mal, das Los des Individualismus und des Individuums in unserer Zeit, dass man sich eigentlich jeden Tag aufs Neue neu erfinden muss.
Du meinst unser großes Glück, dass wir so frei sind und ja, auch von allen ökonomischen.
Genau, deswegen redet der Neoliberalismus, die erste Tugend ist Kreativität und Flexibilität.
Mhm. Ja? Selbst Creatio ex nihil.
Ja, genau, ex nihilo.
Nihilo, so.
So, ne? Das wird ja von jedem neuen Bewerber gefordert.
Ja.
Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität.
Und was hast du gemacht? Was machst du jetzt?
Ja, ich bin jetzt Schüler.
Ach, Schüler.
Ja, es war nämlich so, dass schon zu Schulzeiten damals die Lehrer gesagt haben, dass ich da großes Talent zeige und große Begabung für hätte.
So immer in der Bank sitzen da.
Genau, und dass ich mich wirklich toll machen würde als Schüler und dass das wirklich was werden könnte für mich. Ja,
und
so bin ich jetzt Schüler.
Und dann gibt's später, kannst du befördert werden zum Lehrer oder gehst du auch alle Klassen durch?
Ja, man durchschreitet Klassen, wie auch bei Harry Potter. Und kann dann auch in der Oberstufe verweilen, wenn man möchte. Das ist genau, Oberstufe wäre eine Art von Beförderung, aber
Und Überstunden ist quasi, wenn du sitzen bleibst. Oder gehst du automatisch, wenn du dann, also am 13. gehst du dann in Rente danach? Oder
Ja, da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich einfach Schüler bleiben auch.
Bleiben?
Ja,
bleiben. Okay, und hast okay.
Ja. Ja. Aber wie ist bei dir, Jakob?
Ich habe tatsächlich jetzt was reaktiviert, was ich schon seit längerem unterhalten habe, also schon seit Mitte des Jahres, weil ich ja auch irgendwas brauchte und jetzt ist das aber mein einziges Standbein. Ich bin jetzt Akzelerationist.
Akzelerationist? Ach, das ist ja eine neue Bewegung in der Philosophie, ja, die sich kritisch mit dem Kapitalismus und seinen Konsequenzen und seinen Spielarten auseinandersetzt, ja, und dem eigentlich affirmativ begegnen möchte, ne? Indem man den Kapitalismus sozusagen gewähren lässt, lässt man ihn an die Wand, gegen die Wand rennen, ne?
Geht schon, ist natürlich ein bisschen schon bei Marx veranlagt, aber das meinte ich gar nicht, das hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Also bei mir ist einfach nur das Prinzip Beschleunigung im Alltag. Ich bin motorisierter Akzelerationist.
Also das heißt, du hast einfach ein Motorrad hier gekauft.
Ich habe ein Motorrad und das Prinzip ist folgendermaßen, wenn ich schneller fahren will, dann drehe ich rechts an dem Hebel Das ist der Gashebel. Und dann wird es schneller.
Und ach so, also das hat jetzt nichts mit dem kritischen Bewusstsein zu tun.
Ja, irgendwie.
Oder unkritisch, das kann man denen ja auch noch unterstellen.
Im weitesten Sinne schon, aber es ist ganz einträglich, muss ich sagen.
Okay. Ja, schön. Da sind wir ja beide gut unter ein Dach gekommen.
Ich freue mich, dass du vor allem nicht versaust, ja.
Ja, ich zeige dir, bringe ihm demnächst auch mein Zeugnis Schüler mit.
Ja, genau. Das würde mich freuen. Gibt es auch Verhaltensnoten noch bei euch?
Ja, schon.
Wie alt sind eigentlich dann deine Lehrer, wenn du, sagen wir mal, du bleibst jetzt Schüler, gehst, machst die volle Laufbahn und... Mhm.
Ja, teilweise sind die so alt wie ich, aber das stört mich nicht und die eigentlich auch.
Und die anderen Schüler, hast du Freunde schon auf dem Schulhof? Hast du in der großen Pause eine Gruppe, wo du hin kannst?
Ja, also ich wurde ja schon zu Schulzeiten, hat man mich für viel älter gehalten. Also das Problem kenne ich im Grunde, dass ich dann so ein bisschen außen vor stand. Und von daher ist das auch nichts Neues. Und ich bewege mich da.
Aber wie ist es denn beim Fußball?
Bei Fußball.
Das ist doch total unfair. Du bist doch dann auch stärker als die anderen Kinder, wenn du jetzt gerade in der Unterstufe wieder einsteigst.
Ja, gut, in der Unterstufe, klar. Aber da habe ich dann so ein bisschen, bin ich so eine Vaterfigur vielleicht. Mhm. Aber ich bin eigentlich vor allen Dingen in der Mittelstufe und in der Oberstufe. Also ich schaue dann immer, wo ich mich dazu setze. So.
Sehr schön. Ja, und was haben wir so getrieben die letzten Monate?
Ja.
Was haben wir denn so gelesen zum Beispiel?
Ja, wir haben uns vor allen Dingen in unseren vier Wänden aufgehalten. Ne?
Wir haben uns aber weiterentwickelt, ne? Intellektuell. Also körperlich eher so eine Rückentwicklung.
Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden
Zurück
Fall.
Zurück in so ein Stadium, so ähnlich wie so...
Embryonal.
Vielleicht nicht ganz, aber mindestens so auf dem Stand, als ich Schüler war, würde ich sagen. Körperlich.
Ah, vielleicht kommt das daher, ja.
Ja, ja.
Ja. Genau, nee, wir haben natürlich fleißig gelesen und haben für die Uni was getan. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der kritischen Theorie, also mit vor allen Dingen mit Adorno, namentlich Adorno, ästhetischer Theorie und Benjamin.
Hat dir ein paar Staubsauger angedreht.
Genau, ein paar Staubsauger andrehen lassen und Lukács, genau.
Genau, du hast immer von Georg Lukács erzählt. Virtuos soll er gewesen sein, bevor er irgendwann dann marxistisch wurde, ne?
Und ja, genau. Es gab dann diese Wende in den 20er Jahren nach der Russischen Revolution. Und da hat er dann wirklich, ist er vom ästhetischen Theoretiker, so, also vom Kunsttheoretiker und Kunstphilosophen zum politischen Dogmatiker geworden. Mhm. Ungefähr von heute auf morgen. Mhm. Und die waren wirklich entsetzt. Also
die Kollegen auch unter anderem in Heidelberg, ne, in deiner Stadt.
Ja, die auch genau, er war in Heidelberg, aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch Adorno und Bloch, also Zeitgenossen und auch Leute, die ihn wirklich verehrt haben, weil er war nochmal 10 Jahre älter als die und konnte deswegen so eine Vorbildfunktion einnehmen. Also in Heidelberg hatte er auch wirklich das Sagen. Also wenn sich da dann die Herren getroffen haben zu diesem besagten Kränzchen da, die es da gab, und da wirklich so die intellektuelle Elite von ganz Deutschland anwesend war, also Max Weber, Simmel, hier und da mal George, auch unser Freund Plessner war dabei.
Ja, Helmut.
Dann hat selbst, also hat Lukács selbst die noch alle in die Tasche gesteckt und also bei Plessner schreibt irgendwo, glaube ich, er war das, dass von den 12 Stunden, die man sich dann da aufgehalten hätte, also abends ist man gekommen, also später Nachmittag, 5 Uhr und dann bis in den Morgen halt hinein oder gequatscht. Hätte eigentlich 90% davon hätte Lukács geredet. Mm. Und das halt wirklich auch, das merkt man dann auch an seinen Texten, wie wortgewaltig der eben war. Ne?
Ja.
Ja. Naja, aber gut.
Und ein leichtes für dein Gehirn.
Du?
Ich hab mich ernsthafter tatsächlich mit Kant und Hegel zuletzt wieder beschäftigt.
Ach, echt?
Ja, das ist quasi so.
Das sind ja die letzten, die ich jetzt bei dir auf dem Plan erwartet hätte.
Ja, ich habe mir die auch nicht. Ich meine, ich habe mir die freiwillig auf den Plan zwar geladen, einfach weil es auch so, ich habe so Defizitärgefühle dann doch gehabt.
Also, das kenne ich gut, ja.
Man kennt das ja. Man hält sich für relativ klug, man ist auch belesen und
besonders
so. Das
du?
Ist ja, in der Philosophie ist es ja nicht anders als sonst überall. Es ist ein Spiel der Eitelkeiten. Es ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, ne?
Ja.
Müssen wir vielleicht mal einen Roman drüber schreiben.
Ja.
Und dann gibt es eben so ein bisschen wie, wenn man, weiß ich nicht, man kann in der Schule, dir wird das geläufig sein, wie das gerade ist, da gibt es auch eine Hackordnung, so in den Augen der Lehrer oder der motivierten älteren Schüler. Wenn du zum Beispiel gut in Sport, Religion und Deutsch bist, ne, dann bist du immer noch nicht exzellent, solange du nicht auch Mathe kannst. Wenn du in Mathe eine 5 hast, dann hält man dich nicht für so ganz schlau. So ein bisschen ist das ja auch, wenn man immer nur gegen Kant und Hegel wettert. Vor allem gegen Kant,
Ja.
auch zu Recht, ne? Und dann aber nicht so, weiß ich nicht, auf die Fachdiskussion jetzt im Autonomiekapitel oder so einsteigen kann. Und ich habe dieses Gefühl, wollte ich ein bisschen loswerden. Es lohnt sich tatsächlich, vor allem habe ich jetzt nochmal übersichtsweise reingelesen in die Moraltheorie bei Kant, also angefangen teilweise so am Ende der Kritik der reinen Vernunft ja auch schon und dann aber die Grundlegung vor allem
Also was bei solchen
zur Metaphysik der
Unternehmungen
Sitten.
ja nun immer so unglaublich frustrierend ist, also vor allen Dingen halt eben bei den Philosophen, ist ja das Bewusstsein oder die Erfahrung, dass es ja im Grunde im ersten Semester schon zu spät war, sich einem Denker zuzuwenden. Ne?
Ja, es ist so.
Also egal, ob es Kant oder Nietzsche ist, man kommt mit denen niemals zu Rande. Man kann da nun mal so eine Zeit lang irgendwie die begleiten, deren Denkbewegungen und
Und man muss wirklich, vielleicht wiederholen wir uns, aber man sollte nach Sympathie gehen. Also, wo man wirklich Lust zu hat, damit sollte man auch anfangen. Und was beim Lesen noch mehr Lust macht, damit sollte man auch fortfahren. Und dann ist das so, man muss ein paar Jahre Götzendienst erbringen, bis man sich vielleicht dann davon emanzipieren kann. Aber sich nicht immer nur zwingen und überwinden, so wie ich das jetzt nochmal mit Kant zum Beispiel mache. Ja, und dann, ich habe auch so ein paar aktuelle Sachen gelesen, zum Beispiel von James Lovelock, so ein britischer Naturforscher und
Ah, interessant, ja.
der verschiedene, so ein ganz auch abgespaceder Typ, der hat ein kurzes Büchlein jetzt im Alter von 100 Jahren vorgelegt.
Echt?
Das heißt Novozän. Kann ich sehr empfehlen. Er hat so ein bisschen Silicon Valley-artige Fantasien davon. Hat auch so ein bisschen so einen Hippie-Hintergrund, ist in den 70ern mit der Gaia-These, dass wir uns die Erde als einen zusammenhängenden Organismus vorstellen
Ach,
müssen.
echt?
Bekannt geworden und schreibt das jetzt so ein bisschen fort, wie doch vielleicht dem Universum so ein gewisser Telos, ein gewisses Telos innewohnt und ein gesamt
Jetzt doch wieder.
komplett bewusstes Universum am Ende dieser ganzen Entwicklung,
Ah,
innerhalb derer der Mensch natürlich dann so einen Meilenstein als erstes im vollumfänglichen Sinne bewusstes Wesen einnimmt und markiert. Ja, aktuell sehr zu empfehlen Adrian Daub, übrigens ein Kölner, gebürtiger Kölner, ist
ah,
ins
okay.
Silicon Valley gegangen, also in die Region,
Und
in die
hat da
Stanford-Uni.
Kölsch verkauft.
Er hat Kölsch verkauft.
Die müssen ja was saufen da im Silicon Valley. Ne? Die müssen ja extrem viel arbeiten, dann brauchen die gutes Bier.
Ja, das ist das japanische Prinzip. Viel, viel zu lange arbeiten und dann viel zu viel saufen. Vielleicht hat er mit Gumbrecht da zu tun, vielleicht gibt es deswegen so ein. Also Stanford hat irgendwie so ein Germanistik-Departement, wo immer mal wieder ja wir auch von hören.
Ah ja, okay, ja.
Und er schreibt, hat 150 Seiten geschrieben, was das Valley-Denken nennt. So eine kleine Ideengeschichte, sehr verschmitzter, einfach vielleicht eigentlich ist es ein überlanger Feuilleton-Artikel, aber sehr klug.
Wir kommen da aber auch noch drauf zu sprechen im Einzelnen, ne? Das auf das Silicon Valley.
Auf Silicon Valley, ja, nicht heute,
Nicht
aber
heute.
da gibt es eine Folge zu.
Da wird
Vielleicht
eine
auch mit
kommen.
Gast.
Vielleicht auch mit Gast. Wer
Ja.
weiß
Und
das, ja.
überhaupt, wir hatten ja einen schönen Gast und wir haben den auch nach wie vor und der wird auch kommen und wir freuen uns drauf, aber
Ja,
ist
musste
einfach
alles
gerade nicht
verlegt werden.
machbar.
Ja.
Und wir sitzen jetzt in gehörigem Abstand voneinander, aber wir bleiben, wir machen es nicht online, wir machen nicht über Zoom und so weiter. Ja, so habe ich kreuz und quer gelesen, ein bisschen Thomas Mann, Tod in Venedig, sehr
Oh,
inspirierend.
schön, ja.
Also danach habe ich direkt gesagt, ich richte mir jetzt eine tägliche
Ich werde mich
Schreibstunde
jetzt
ein.
sofort ermorden. Und
Von
zwar am
Verlieben.
Lido.
Ja, genau. Dann konnte ich nicht nach Venedig und naja, geschrieben habe ich auch nicht mehr seitdem. Aber trotzdem sehr inspirierend. Und ich lese immer noch unseren neuen Freund Michel.
Ah, ja.
Michel de Montaigne.
Ach so,
Welbeck
Michel.
auch.
Ach, Houellebecq,
Ja,
dachte
Welbeck
ich.
auch. Ich habe die Elementarteilchen jetzt erst angefangen.
Ja, okay.
Lirum Larum, das interessiert keine Sau, Bruno.
Nee.
Was verschenkst du denn so zu Weihnachten? Ne?
Ja,
Ist das
Bücher.
Bücher?
Natürlich. Ich muss
Ja.
ja meiner Gilde gerecht werden.
Ich dachte, das wird so eine nette Plauderei heute und wir merken eigentlich nur, wie langweilig wir sind, ne?
Ja,
Wie
es stellt sich immer wieder
eindimensional.
heraus, ja.
Nur Bücher? Irgendwas anderes?
Ein Film.
Ein Film.
Ja. Das war's.
Bei mir auch überwiegend Bücher. Eine Sache habe ich vorgeschlagen bekommen und habe das tatsächlich verschenkt an jemanden, wo es auch immer ein bisschen schwierig ist, zu sagen,
Was der
was die
überhaupt will im
Interessen
Leben.
sind.
Ach so, okay.
Und dann dachte ich, verschenke ich so eine Art Patenschaft, also quasi an ein Hilfswerk, ne?
Ah,
Und das ist ganz interessant, weil man nochmal beobachten konnte, wie unser System funktioniert. alle diese, also ich, das war jetzt bei World Vision, dann gibt es natürlich noch UNICEF, wie heißt es, Oxfam und oder WWF ja. und Tierschutz und so weiter. Und man kann dann da in den Geschenke-Shop gehen, gibt es einen Online-Shop, ne? Und dann ist da so ein schönes... Ich
hätte gern einmal ein gutes moralisches Gewissen.
Ganz genau, 100 Euro bitte.
Ja.
Und man kriegt dann man kriegt für ein Schaf zum Beispiel für 44 Euro Startkapital für eine eigene Start-up-Bäckerei für 560 Euro. Also kriegt man nicht, ne? Sondern
du hast ein Schaf verschenkt?
Ich habe ein Schaf, eine Ziege und drei Hühner. Ein Hahn und zwei Hennen verschenkt.
Was?
Ja, ja. Die werden dann, die bestellt man für 100 Euro und
hier ist es aber jetzt sehr leise. Ich ja, will ja keine Hühner gackern, ne?
Genau, das ist doch der Trick, Bruno. Die werden ja dann nicht an den Verschenken in der ersten Welt, sondern man beschenkt also den ersten, also ich als erster Weltmensch beschenke jetzt einen anderen ersten Weltmensch mit dem Geschenk an einen dritten Weltmenschen.
Ach, wie
interessant. Also ich verschenke sozusagen das Verschenken.
Mhm.
Ja. Ne? Und ich musste aber auch, während ich mir das da ausgesucht habe und es alles sehr hübsch gemacht und dann gibt es einen Warenkorb und so weiter und überall Bilder von schwarzen kleinen Kindern oder asiatischen kleinen Kindern und so weiter.
Ja, aber das ist auch wirklich interessant, weil im Grunde da Moral zu einem käuflichen Wert gemacht wird, den man dann auch oft verschenken kann.
Genau, und ich musste an den Satz denken, der Kapitalismus hat endgültig gewonnen, wenn er den Kommunismus als Ware anbietet. Ne?
Ja, Marx, ne?
Wahrscheinlich hat er das auch schon gesagt. Oder was, Adorno? Ich weiß es ja nicht.
Nein, das ist Marx.
Gut.
Ja.
Ist ja gut. Und ja, man, also auch mit so einem ganz guten Gewissen kann man das dann, kann man auch kein gutes Gewissen verschenken. Es bleibt einfach schwierig.
Ja, irgendwie ist das dann verdächtig, ne?
Ja. Eine Entenfarm für 254 Euro.
So viel Geld hast du ausgegeben?
Dann ist, 100 Euro habe ich dann für, wie gesagt, für diese drei Tierarten. Ich habe nur drei Tiersorten verschenkt.
Okay.
Schenkt, verschenkt.
Und der durfte sich das dann aber natürlich auch nicht aussuchen, ne?
Wer?
Ja, der Beschenkte. Der Glückliche.
Nee, natürlich
nicht. Vielleicht wollte er ja lieber irgendwie eine was Ziege anderes verschenken. Oder vielleicht ein Pferd haben oder was auch immer.
Ja, klar, das ist natürlich das Risiko. Ist halt zweitrangig, ja. Es ist sowieso, ich weiß nicht, wie das Prinzip funktioniert. Kommt der Amazon-Bote dann wirklich da jetzt in das Dorf und sagt so, zu Weihnachten hat euch jemand drei Hühner bestellt. Ich vermute nicht. Ich hoffe sogar nicht. Ich hoffe, die nehmen einfach das Geld und nutzen das für irgendwas Sinnvolles. Und
wer wird dann da ausgewählt, ne?
Aber hochinteressant, wie, also es ist schon sehr komisch, wie wir Menschen diesen Globalismus organisieren, ne? Also es gibt dann, das ist quasi, ist ein bisschen ist es eigentlich der Ablasshandel, habe ich das Gefühl, zu dieser globalisierten Welt, ne?
Okay. Ach so, ja.
Aber, ne?
Es ist alles. Es würde Sinn machen, ja.
Also es ist noch nicht mal die Nahrung so verteilt, dass alle klarkommen.
Oder, genau, das ist eine Analogie auf jeden Fall, ja.
Global und, im globalen Dorf.
Ja.
Verschickt man dann Ziegen. So, wir machen jetzt mal schnell die politischen 5 Minuten, würde ich sagen.
Ja, Jakob, du hast erzählt, du hast viel zu sagen. Schieß los.
Hier kommen sie, die politischen 5 Minuten. Wir waren länger nicht da. Erstmal so ein kleiner Überblick. Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat. Der SPD.
Ach.
Ach, du Chris, du erfährst das jetzt wieder, ne? Das ist schon länger raus. Und ich glaube, wenn sich dann letztlich Friedrich Merz durchsetzt bei der CDU, ein toller Mann, glaube ich.
Charismatischer
ganz toller Kerl, Mann, ja. Charismatisch. Hat das Beste der Gemeinschaft, nur das Gemeinwohl im Sinn. Wird Olaf Scholz dem so richtig, richtig Paroli bieten können. Olaf Scholz, wir erinnern dran, der nicht Parteivorsitzender der SPD geworden ist, ne? Zwei völlige Außenseiter haben ihn besiegt und diese Außenseiter, die mit dem Kurs von Scholz, vor allem der Finanzpolitik, ja, er ist ja immerhin Finanzminister, brechen wollten, haben dann jetzt zugestimmt, diesen Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten aufzustellen.
Ja.
Also um die SPD müssen wir irgendwann, kann man nur noch einen Nachruf machen.
Da geht wirklich gar nichts bei der SPD, ne?
Dann war der Sommer, der ja jetzt vorüber ist, ne?
Ja.
Schon länger, aber wir wollen es mal zusammenfassen. Verheerend für die Wälder in Deutschland.
Oh ja.
Borkenkäfer, Käfertrockenheit, so
Waldbrände?
Ein paar Bakterien, Waldbrände in Deutschland jetzt, glaube ich, nicht.
Ne? In Deutschland.
Das
aber
ist alles
es gab ganz gut. Riesige Waldbrände, ne? In Australien und so. Und
ja. Und insgesamt, seit dem Jahr 2000 gab es nochmal jetzt eine größere Studie, ist die Biodiversität so rapide gesunken wie noch nie. Es sind über 1 Million Spezies vom Aussterben bedroht weltweit. Also Spezies, ne? So wie jetzt Katze oder Hund zum Beispiel.
Wahnsinn, ja. Letztens hat, glaube ich, auch ein Professor bei uns da erwähnt, dass jetzt der Mensch, die Produkte, die der Mensch hervorgebracht wären, ach Gott, hätten, haben, seien, die Produkte, die der Mensch hervorgebracht hat, sind jetzt mittlerweile mehr als die gesamte Masse der Biosphäre.
Ja. Bald mehr Plastik in den Meeren als Fische und so weiter und so weiter. Aber man muss es sich wirklich, also es steuert einfach darauf hin, dass wir nur noch Haustiere und Tiere, die wir essen, zulassen auf dem gesamten Planeten. Ne?
Ja, danach sieht es auf jeden Fall aus.
Und ob die sich glücklich schätzen können, ist auch wieder die Frage. Es gab, Elon Musk hat wieder was fabriziert, nämlich mit der von ihm gekauften Firma Neuralink oder Neuralink.
Aha.
Wurde einem Schwein ein Chip ins Gehirn implantiert und konnte dann viel überwachen von der Gehirnaktivität und vielleicht auch so ein bisschen fernsteuern, wie man es mit Ratten auch schon gemacht hat.
Echt?
Ja. Bahnbrechend.
Dann kann man das recht zur Schlachtbank dann leiten.
Genau, ja. Genau. Oder vielleicht die Angst ausstellen, wenn es geschlachtet wird oder so.
Oh Gott, ja.
Weil wir sind ja schließlich, der Geist des Humanismus hat uns ja noch nicht verlassen. Wir sind ja, der Mensch ist immer noch das Wichtigste, aber trotzdem sind wir ja sensibel.
Man kann da nur zynisch drauf reagieren, ne?
Ja. Es gab eine Studie zum Grundeinkommen und zwar haben sich 1 Million Leute in Deutschland, oder es ist eine Studie zum Grundeinkommen geplant, so. Andere Länder haben das ja schon auf sehr großem experimentellem, in großem Umfang ausprobiert und Deutschland will jetzt auch eine Studie machen. 1 Million Bewerber gab es auf die Studie.
Okay.
Durchgeführt werden soll sie dann aber nur mit 120 Personen.
Ah ja.
Die dann, glaube ich, 1.200 € pro Monat bekämen über ein paar Jahre. Und dann sollen wir mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist.
Ich habe noch was. Vielleicht hast du es mitbekommen. Jetzt vor einer Woche ist es nämlich geschehen erst. Nach 36 Jahren ist Jan Hofer, der wahrscheinlich bekannteste Sprecher der Tagesschau, zurückgetreten. Er hat sich am Ende der Tagesschau seiner letzten einfach die Krawatte ausgezogen. Und man ist eigentlich davor, also 36 Jahre davon ausgegangen, dass Jan Hofer eine Stimme wäre.
Ach so.
Ja. Und da hat sich dann, ist ein Körper, ist ein Mensch und hat er dann damit bewiesen im Grunde und sich aus seiner medialen Selbstkopie befreit.
Ah ja, und ist jetzt dann ohne Krawatte in Rente.
Schätze mal, ja.
Herzlichen Glückwunsch,
liebe Grüße. Vielleicht auch ohne Stimme.
Vielleicht auch, vielleicht hätte die da gelassen.
Ja.
Wir haben einen gemeinsamen Freund, Tom Cruise. Von dem gab es Neuigkeiten.
Also auf jeden Fall dein Freund,
ja. Wir gucken beide gerne auf der Leinwand zu, dabei müssen wir es einfach belassen.
Ja,
ne?
Ja, ja, okay.
Ich weiß nicht, ob er bald noch altert, das sind jedenfalls nicht die Neuigkeiten, sondern er hat, er dreht gerade Mission Impossible 7, unter anderem in Venedig.
Das gibt's doch nicht.
Ja, ja, doch.
Also als Rentner macht er das dann auch noch, ja?
Ja, mit 80 wird er sicherlich
ewig jung
auch noch darüber springen, über die Abgründe und so weiter. Gibt ein Video, er hat Leute angebrüllt, die sich an die Covid-Regeln nicht gehalten haben oder irgendwie die Maske kurz aus hatten und so weiter. Also,
echt?
Ja. Also noch nicht mal Tom Cruise ist bescheuert genug, um das Coronavirus zu verleugnen. Ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Signal an die Welt. Ja,
okay.
Und was machen die Berliner jetzt, da Silvesterkracher verkauft sind? Sie fahren alle noch in Shuttlebussen nach Polen und kaufen da Silvesterkracher.
Nein.
Ja, ja.
Das gibt's doch nicht.
Ha.
Das lassen wir uns nicht nehmen. Das unsere also, Freizeit.
Nee, also wirklich. Und ja, heute frisch reingekommen, also wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen, es ist jetzt ein 70%, vermutlich 70% ansteckenderes Coronavirus aufgetaucht.
Ja, in England, ne?
In England und in Südafrika. Bisher sieht es so aus, als sei es einfach nur viel ansteckender.
Mhm.
Sonst wohl nix. Man hofft, dass das
aber es soll Impfung auch wirkt. Genau mit dem gleichen Impfstoff anscheinend zu bekämpfen sein, ne?
Zweifel gibt es nur ausgerechnet bei unserem tollen Mainzer BioNTech-Impfstoff.
Ah, ja.
Ja, das Protein, was der blockiert, das soll jetzt vor allem mutiert sein in dem neuen Virus. Deswegen weiß man nicht mehr, ob das passt.
Oh, okay.
Virum larum, wir bleiben frohen Mutes. Achso, und ein letztes noch, und zwar Spanien, ja? Wir kennen das Land,
ja.
Ist ein schönes Land, ist nicht ganz so schön wie Italien, liegt, glaube ich, daran, dass Spanien von einem Italiener erfunden wurde damals. Also eher so zweite Ordnung, aber trotzdem ganz schön. Spanien ist ja eine Monarchie, wir vergessen das oft, ne?
Ja, stimmt.
England ja auch, ne? Ja. Und zwar eine parlamentarische Monarchie.
Ja.
Das heißt, so, das soll, also Demokratie, das Wort kommt zwar nicht vor, aber auf jeden Fall hat es ein Parlament.
Ja.
Es wird schon hinkommen. Der König kann nicht alleine durchregieren. Und der König hieß bis 2014 Juan Carlos Nummer 1.
Mhm.
Der hat einen Sohn, der 2014 dann König wurde, nämlich Felipe. Felipe ist damit der Sechste. Und dem drohen irgendwelche Verfahren wegen Korruption. Und deswegen ist Juan Carlos der Erste, nicht mehr als amtierender König, aber trägt immer noch den Ehrentitel König, in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen.
Oh.
Vor ein, zwei Monaten.
Ach, da ist er sicher, ne?
Weil dann ist es nicht mehr verfolgbar. Ich weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Also jedenfalls die Meldung ist, der ehemalige König Spaniens fliegt, um den amtierenden König Spaniens, seinen Sohn, vor juristischen Verfolgungen zu beschützen. Da habe ich mich nochmal gefragt. Die politischen 5 Minuten sind rum.
Ja.
Gut, aber genug zu Spanien.
Ja.
Bruno, wie wär's denn, wenn du jetzt mal die weihnachtliche Stimmung einläutest?
Ja, genau.
Ich mach dir mal hier ein Kaminfeuer an.
Wenn man die Bibel dann nochmal zur Hand nimmt. Jetzt
brennt das Feuerchen.
Ja, danke.
Dann lies uns doch mal vor.
Es gibt also diese 4 Evangelien und in 2 ist die Rede von der Weihnachtsgeschichte. Ja, also ich lese jetzt Lukas und du liest uns dann gleich nochmal den Matthäus vor. Ne?
Mhm.
Also, es ist das 2. Kapitel, die Geburt Jesu. In jenen Tagen geschah es, dass vom Kaiser Augustus der Befehl erging, das ganze Reich zu beschreiben und einzutragen. Diese erste Eintragung geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Alle gingen hin, sich eintragen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Vermählten, die gesegneten Leibes war. Während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz für sie war in der Herberge. In derselben Gegend waren Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und es umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Euch wurde heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, der ist Messias und Herr. Und dies soll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingehüllt und in einer Krippe liegen. Und auf einmal erschien mit dem Engel eine große Schar des himmlischen Heeres, die Gott priesen mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter den Menschen seiner Liebe und Gnade. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg zum Himmel entschwanden, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns hinübergehen nach Bethlehem und schauen, was da geschehen ist, von dem der Herr uns Kunde gab. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, berichteten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria behielt alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten zurück und priesen und loben Gott für all das, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
Ja, ich bin schon ganz besinnlich.
Ganz rührselig.
Bist du schon fertig?
Ja.
Das war's.
Ja.
So, was steckt da jetzt drin? Maria und Josef sind bei Lukas schon vermählt.
Ja, genau. Und hier, ne? Dem geht voran, und das ist in dem Matthäus-Evangelium nicht so. Die Geschichte und die Geburt oder die Geschichte von der Geburt von Johannes, dessen Mutter Elisabeth auch verwandt ist mit Maria.
Mhm. Entfernt.
Entfernt verwandt ist, ne? Und auch vom Heiligen Geist.
Ach, auch. Der ist aber umtriebig.
Ja.
Dieser, ein richtiger Hengst.
Ja.
Mhm. Verlobt sind sie bei Matthäus, ne? Aber das sehen wir dann
genau.
Gleich noch. Aber
ja, und das hatten wir gerade, also das wirkt dann wirklich bei Johannes, weil es dem so vorausgeht, wie so eine Generalprobe irgendwie.
Mhm.
Für das, was dann in der heiligen Nacht geschieht.
Und man muss erstmal sagen, Jesus kommt als Bastard auf die Welt, ne?
Als Bastard, achso.
Nachgängiger Moralvorstellung.
Auf also, profane, säkularisierte Weise.
Unverheiratete Eltern, jedenfalls bei Matthäus, ne?
Mhm.
Und der Vater ist gar nicht der echte Vater. Also,
ja.
Ganz schöner Bruch mit dem was so offiziell üblich
war. Genau, das ist dann der bekannte Bruch, wo es dann von argumentativen, verstandesmäßigen in den Glauben geht. Da muss man dann springen.
Man muss ja, wir wollen das eigentlich unkritisch vortragen, jetzt also nicht irgendwie so in so einem Christentum-Kritik kommen, aber, aber wenn das da, wenn doch der Mensch gewordene Gottessohn, also Gott,
der schon als uneheliches Wort.
Kind quasi auf die Welt kommt, ne?
Mhm.
Laut Evangelien, wie konnte das alles so schief gehen? Wie konnte später man dann uneheliche Kinder immer noch so, gerade unter der christlichen Moral so,
Du bist schon ganz betroffen, ne?
Ja,
dann lies uns doch mal den Matthäus vor, dann haben wir da gleich den Vergleich.
Ja, wie ist es bei Matthäus? Also, der referiert erstmal den Stammbaum Jesu, das ist ein bisschen nervig. Und dann die Geburt Jesu.
Mhm.
So, Kaminfeuer brennt noch, ne?
Ja.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Zusammengekommen hier, ne? Ganz klar.
Mhm.
Geht überhaupt viel um Sex, muss sagen. Wird nur nicht ausgesprochen. Zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Auch hier erkennen wieder, ne? Schnickschnack. Mhm. Und er gab ihm den Namen Jesus. So, und dann kommt die Huldigung der Sterndeuter, da sprechen wir gleich drüber. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Die Flucht nach Ägypten. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Dann kommen sie wieder zurück aus Ägypten. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. So.
Deutlich länger.
Deutlich länger, das Matthäus, die Matthäus-Weihnachtsgeschichte. Und es gibt ein paar Unterschiede. Wir haben nämlich einen Bösewicht.
Ja.
König Herodes.
König Herodes,
ist ganz klarer Bösewicht. Ich habe übrigens Kindheitserinnerungen. Früher wurde uns das dann vorgelesen aus einem Bilderbuch.
Ja.
Bebildert. Und Herodes, über den es historisch verschiedene Zeugnisse gibt. Also die einen beschreiben ihn dann in Anlehnung oder in der Tradition von Matthäus als schlechten Herrscher. Die anderen aber zeichnen auch ein sehr gutes Bild von ihm. Herodes war so ein Klientelkönig. Des Römischen Reiches. Und was im Lukas-Evangelium schon angesprochen wird, nämlich, dass sich das Ganze ereignen soll als ein so und so, Quintus Quirinius.
Eine Zählung der Bevölkerung.
Ne? Genau, und das setzt voraus, dass der Statthalter einer römischen Provinz war, und zwar die Provinz Syria.
Ja.
Die ist schon unter Pompeius eingerichtet worden, 70 vor oder 69 vor. Dieses Gebiet, was Herodes als Klientelkönig beherrschte, wurde 6 nach Christus eingegliedert in diese bestehende Provinz Syrien. Und das führt zu so ein paar Konflikten in der historischen Forschung, wie wir gleich noch sehen werden. Bei Matthäus wird das nicht gesagt. Da wird nur gesagt, dass Jesus' Geburt also noch zu Lebzeiten Herodes stattfindet. Mhm. Herodes ist aber 4 vor Christus,
ja,
gestorben.
Genau. Dazu wollte ich dir nämlich auch was auftischen, Jakob. Es hat nämlich da eine etwas merkwürdige, komische Bewandtnis mit der ganzen Angelegenheit, die nämlich so auf den Punkt zu bringen wäre, dass Jesus vor seiner Geburt geboren wurde.
Ja,
wie kommt das? Ja?
Im Vergleich der beiden
ich will es dir erklären. Es ist nämlich tatsächlich so, dass diese christliche Zeitrechnung, die geht zurück auf einen gewissen Mönch im 6. Jahrhundert, der um 544 gestorbene römische Mönch, das ist jetzt hier von Wikipedia, Exiguus, berechnete aus Vorgaben des Neuen Testaments das Jahr 754 ab Urbe Condita, das heißt also ab der römischen Zeitrechnung, die zurückgeht auf die Gründung Roms. Also die Gründung Roms ist dann aus christlicher Sicht 754 Jahre vor Christus.
Hat nichts mit Konditorei zu tun, ne?
Genau, Kondita. Als Jahr der Geburt des Jesus von Nazareth, welches dann zum Jahr 1 in der christlichen Jahreszählung wird. Also 1 nach Christi Geburt, weil es gibt nicht das Jahr 0, es gibt nur die Zeitenwende. Das ist auch sehr irritierend, ne?
Also
es gibt 1 vor und 1 nach, es gibt aber nicht den 0. Du kommst nicht in den 0 rein, du kommst einfach direkt in die Zeitenwende rein. So. Und dann kommen Historiker, die das dann auch aufnehmen, diese Zeitrechnung, damit arbeiten. Und das arbeitet sich so dann mehr und mehr rein in das kulturelle christliche Gedächtnis.
Mhm.
Und so schleicht sich aber eben dieser Fehler ein, weil der das falsch datiert hat. Nämlich Herodes ist nach dieser Rechnung 4 Jahre vor Christi Geburt gestorben.
Mhm.
Und wenn das stimmt, was wir hier im Evangelium gelesen haben, dann musste Jesus ja ein Zeitgenosse noch gewesen sein von Herodes, sonst wäre er nicht in diese Problematik geraten.
Ganz
und
genau.
Deswegen geht man davon aus, dass Jesus, jetzt kommt's, 6 bis 7 Jahre vor seiner Geburt geboren wurde.
So muss es gewesen sein.
Ja.
Das Lukas-Evangelium macht diese Angaben nicht so genau, jedenfalls auf die Zeit bezogen. Lukas beginnt ja aber mit dem, was bei Matthäus gar nicht so rauskommt, nämlich mit dem Reichszensus, ne? Und da sagen die Historiker jetzt, es gab einen Reichszensus, in dem also im gesamten Römischen Reich die Bürger erfasst werden und in Steuerlisten eingetragen werden, 8 vor Christus. Das ist aber eben wieder leider deutlich vor dem, vor der Eingliederung von Herodes Königreich in die römische Provinz, sodass einfach von diesem Reichszensus dieser kleine Klientelstaat noch nicht betroffen gewesen wäre. Und da wird also so einiges durcheinander geschmissen. Es gibt dann einen Provinzialzensus zwar, der findet deutlich nach Herodes Tod und als eben sein Gebiet in die römische Provinz eingespeist wurde, statt. Das ist also wiederum deutlich nach der Geburt Jesu.
Ja. Okay, also es ist merkwürdig, wie eigentlich historische Ereignisse synchronisiert werden in dieser Geschichte, ne?
Die historischen Bibelforscher haben dann auch eine Lösung anbieten wollen für dieses Dilemma, genau. Es ging halt nicht so auf. Und haben gesagt, ja, es könnte doch sein, dass der besagte Quirinius einfach zweimal Statthalter.
Ach ja, das habe ich gehört,
in Syrien, die These. Ja, ja. Gewesen war. Hat sich historisch nicht durchsetzen können, die These. Also es gibt so Sachen, die
aber dagegen sprechen. Schade, dann plausibel, ne? Plausibler Versuch, ja.
So, jetzt feiern wir Weihnachten und jetzt ist ja aber die Frage, was genau feiern wir? Wir wissen ja jetzt nur, Jesus ist irgendwann um den Dreh geboren.
Genau.
Und warum machen wir das am 25.? Auch das ist eine historisch willkürliche Setzung. Ne?
Weißt du, wo das herkommt?
Ja, Kaiser Konstantin hat es gemacht.
Ja, und aber wer das vor allen Dingen dann den Brauch eingeführt hat, dass man sich am 24. abends die Geschenke überreicht, also die berühmte Bescherung. Ja,
Coca-Cola.
Nein, nicht Coca-Cola, genau, das hätte man vielleicht zuerst gedacht. Luther.
Coca-Cola, die andere große, weltbewegende.
Das beeindruckt dich jetzt gar nicht. Luther,
Martin Luther. Ja, Martin Luther, okay, 1500 Jahre später, ne?
Ja.
Der große 1500, Reformator. Der Mann, der Europa um die Ernte der Renaissance gebracht hat.
1535. 1500.
Also zu einer Jahreszeit,
du musst die Platte nochmal neu auflegen.
Ja, ich übernehme einfach kurz die Nadel und setze bei mir drauf.
Okay.
Kleiner Einwurf von unserem gemeinsamen Freund Friedrich Nietzsche, der Luther nicht so schätzte, die ganze Reformation, nicht zum Stichwort Akzelerationismus. Ne? Nietzsche ging davon aus, dass sich das Christentum in letzter Konsequenz selbst überwinden muss, der inneren Logik wegen. Und die Reformation habe das Christentum, nachdem es sich eigentlich schon begann, lächerlich zu machen, unglaubhaft zu werden in der Renaissance, dann nochmal reaktiviert und wieder gangbar gemacht, so durch so ein paar vernünftige Anpassungen. Aber gut.
Ja, aber lass mich das bitte noch gerade ausführen. Er hatte nämlich sich das so überlegt, wenn jetzt die Kinder am 24. abends diese Geschenke bekommen, dann könnte man doch dieses positive Erlebnis, jetzt mal in moderner Psychologie gesprochen, direkt an den Glauben knüpfen. Dann wäre der Zugang zum Glauben sehr positiv behaftet.
Total, mit
sehr
positiven total viel Positivreize.
Erfahrungen. Und deswegen lass mir diese ganze Geschichte mit dem Nikolaus am 6., das ist sowieso irgendwie, das ist heidnisch, ja.
Völlig heidnisch.
Und verschieben das auf den 24., damit die Geburt Christi wieder im Vordergrund steht.
Verstehe.
So der Gedanke Luthers. Da,
also bei Luther kommt eigentlich dieser Feierbrauch und Geschenkebrauch her.
So.
Okay.
So
ist es. Und dass es aber am 25. stattfindet, dass es aber am 25. stattfindet, hat Kaiser Konstantin. 300 Jahre, also nach unserer ganzen Weihnachts- und Geburtsgeschichte hier, einfach
festgelegt. Der war dann auch schon, der war schon konvertiert, ne?
In höchstem Maße willkürlich übrigens, weil es sogar kritische Bibeldeuter gibt, die dann sagen, es kann eigentlich noch nicht mehr im Dezember stattgefunden haben.
Ach, tatsächlich, ja.
Also das würde eigentlich gar nicht passen zu der Beschreibung, ja, bleib ich. Aber wie gesagt, unsere Recherche war zwar detailliert, aber beschränkte sich auf Wikipedia, glaube ich.
Ja, vielen Dank an Wikipedia.
Ja, vielen Dank. Kann man auch spenden jetzt zu Weihnachten zum Beispiel. Ist aber, der ist nicht ohne, der treibt sich auch im Olymp der Superreichen rum. Jimmy Wales, der Wikipedia-Gründer. Also,
dann nehmen wir das Dankeschön wieder zurück.
Ja, nehmen wir zurück. Dann gibt es noch die Legende, die eben auch leider nur eine Legende ist, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Warum wollte man, dass Jesus in Bethlehem geboren wird? Das ist in beiden Evangelien so, ne? Meine ich mich zu erinnern.
Ja.
Weil dort der König David ungefähr 1000 Jahre vorher geboren wurde. Ja? Ah. Und das also so gut gepasst hätte, wenn jetzt
okay,
in Anschluss an König David und an dessen
die Blutlinie wird dann fortgesetzt.
An die endlose Herrschaft des Geschlechts Davids wird die ganze...
Das war ja die Prophezeiung im Alten Testament. Das ist ein Unterschied bei Matthäus, dass diese Prophezeiungen eingeworfen werden und dadurch eine Beziehungsstruktur aufgebaut wird zum Alten Testament und die sich gegenseitig bewahrheiten im Grunde. Ne?
Genau, das ist noch stärker die Strategie bei Matthäus überhaupt, dass man es auf der einen Seite an historische Figuren anknüpft, aber dann eben auch mit der alttestamentarischen Mythologie.
Also es geht die ganze Zeit darum, den Glauben zu beglaubigen. Ne?
Den ganzen, vielleicht muss er sich auch selbst überzeugen, erst nochmal so beim Schreiben.
Das wie war das? Das kann er gar nicht nach Mathe machen. Das muss ich mir jetzt gut zurechtlegen.
In Anschluss an König David, den legendären König Judäas, also König der Juden, entwickelt sich die ganze Messias-Erwartung auch im Judentum. Ne? Mhm. Es ist natürlich blöd, dass dann ausgerechnet die Juden Jesus nicht anerkannt haben als ihren Messias, aber gut, die gemeinsame Tradition bleibt. Der kommt aus Bethlehem, dann wäre es halt cool, wenn Jesus auch in Bethlehem geboren wurde. Aber wahrscheinlich ist einfach nur, dass Jesus irgendwann um den Dreh in Nazareth, wo er dann eben auch aufwuchs, geboren wurde. Und auch die ganze, bei Matthäus, die ganze Idee, dass sie dann nach Ägypten fliehen und das wegen des Kindermordes von Bethlehem ist auch erdichtet. Mhm. Also der Kindermord von Bethlehem durch Herodes veranlasst, ist einfach nur hier in dieser literarischen Erzählung notwendig gewesen, damit nämlich es einen Grund gibt, dass die Familie flieht und dass dann auch noch aus Ägypten dieser andere prophetische Strang erfüllt wird, dass er aus Ägypten kommt.
Ja.
Der Messias.
Und das Wort Weihnachten, das hat ja erstmal überhaupt nichts mit der Geschichte da zu tun. Also Weihnachten ist ja, kommt weder bei Lukas noch bei Matthäus vor, ja. Der Ausdruck ist eine adjektivische Wendung, wie uns hier das Kapitel Etymologie bei Wikipedia mal wieder belehrt.
Ach, der Germanist spricht.
Der Germanist spricht.
Aus erhabenster Quelle.
Nee, vor allen Dingen, jetzt kann der Germanist auch sprechen, weil es das erste Mal im Mittelhochdeutschen vorkommt.
Viele Lautverschiebungen, ne, die man da lernen muss.
Ja, ich lese es dir mal vor, ja?
Ja.
Nämlich aus einer Predigtsammlung Speculum Ecclesiae um 1170. Du Gnade, du anegengete sie an dire Naht, von du heiset sie du wir Naht. Wir Naht, ja?
Ja.
Die Gnade kam zu uns in dieser Nacht. Daher heißt sie die Heilige Nacht.
Ah, voilà. Das war jetzt wieder Hochdeutsch, ne?
Das war
neues Hochdeutsch.
Ja, ja.
Mich doch erleichtert. Verstehe. Und noch eine Legende, die Heiligen Drei Könige, ne?
Neuhochdeutsch ist, glaube ich, dann
unsere Neuhochdeutsch Sprache. Ist, ja, sicher.
Ich wollte es nur kurz
korrigieren. Ja, klar, die konnten damals auch schon Hochdeutsch, aber es war eben nur so ein mittelgutes.
Genau, das ist die. Das ist die Quantifizierung im Grunde, ne?
Die Heiligen Drei Könige, also es wird in keinem der beiden Evangelien von Königen gesprochen. Bei Lukas tauchen sie gar nicht auf, ne? Da kommen nur die
das
Hirten.
Ist auch ein interessanter Aspekt, ja.
Kommen in die Krippe, an die Krippe.
Ja.
Die übrigens auch nicht im Stall, sondern wahrscheinlich nur in der Herberge gestanden haben soll.
Mhm.
Und bei Matthäus gibt es diese Sterndeuter, die Magier. Genau.
Magier, ne? Magier. Im Griechischen steht da Magoi, ja? Und also da, überhaupt gar nicht die Rede von Königen. Und es ist auch gar nicht gesagt, wie viele. Also diese schöne Zahl 3, die wir uns da heute immer ins Gedächtnis rufen, die kommt erst im 3. Jahrhundert, nämlich dann wahrscheinlich auch Ausdruck und Produkt der Fantasie von christlichen Schriftstellern, hier dann speziell Tertullian.
Mhm.
Also das sind eben Teile späterer Legendenbildung, die das auskleiden, ja?
Ja, also es sind Sterndeuter und keine Könige und ich dachte dann noch, vielleicht hat man irgendwann gesagt drei, weil sie eben diese drei berühmten Geschenke mitgebracht haben bei Matthäus, dann doch auch Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ne?
Ja, genau, und es soll auch noch einen vierten geben?
Es soll noch einen vierten geben. Das können wir vielleicht gleich nochmal nachgucken.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf
tritt
zu sprechen.
Er dann auf.
Ja, ja.
Interessant.
Ja.
Also von den dreien, die nicht belegt sind, gibt es noch einen vierten.
Genau. Mhm. Der ist aber auch irgendwie nicht belegt.
Was schließen wir jetzt aus dem Ganzen? Es sind literarische Fiktionen. Das ist erstmal nichts Neues. Es werden historische Ereignisse angesprochen und verknüpft mit religiös-mythologischen Figuren und Ereignissen. Historisch gesehen widersprechen sich die beiden Weihnachtsgeschichten.
Worin genau widersprechen sie sich jetzt?
Sie widersprechen sich in der Zeitangabe von Jesu Geburt. Also es gibt quasi in der Bibel zweimal Jesu Geburt, die geschildert wird. Und
sowieso
haben die sich widersprechen sich die beiden schon. Ne?
Ja, okay. Ja, so. Ja, dann könnte man natürlich jetzt noch neben der Weihnachtsgeschichte gibt es natürlich dann auch wieder das kulturindustrielle Produkt Weihnachten, ne, samt Weihnachtsmann all dem, was man dann dazu kaufen kann und so, ne, und das Christkind und so, die Vermarktung des Ganzen, die Kommerzialisierung. Ne.
Ja, und jetzt waren wir ja recht zurückhaltend eigentlich, haben uns das hier mal angeschaut und bereiten uns dann mit dieser besinnlichen Folge auch schon mal vor auf eine etwas strengere, religionskritischere Folge, die wir euch noch zu Neujahr direkt noch
hinterher schießen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. Da
freue ich mich auch schon drauf. Es wird, wir sagen noch nicht, worum es gehen wird, aber es taucht ein neuer Freund auf.
Ja.
Ein neuer Freund.
Nicht zu viel verraten.
So. Ja, Bruno, ich weiß nicht, hast du noch was? Haben wir noch was zu den Weihnachtsgeschichten? Müssen wir noch was nach?
So jetzt glaube ich erstmal nicht, ne?
Naja, das habe ich nicht gesagt. Also das Ganze findet statt, als Kaiser Augustus, der erste römische Kaiser ist, ne? Die
Pax Augusta.
Ja, ja, die Pax Augusta, also eine reine Verklärung, dass was ihm gelungen ist, im Inneren des Reiches Frieden zu stiften, dadurch, dass enorme Expansionskriege geführt wurden.
Mhm.
Und viele Gute waren schon tot. Cäsar seit knapp 40 Jahren. Knapp 50 schon dann als.
Cäsar ist einer von den Guten.
Cäsar ist einer von den Guten.
Ah, ja, okay.
Ja, Cicero und Cäsar, ne, die beiden klügsten Männer der späten Republik, ganz klar. Cicero auch schon tot.
Ja.
Hat Cäsar leider nur um ein Jahr überlebt. Ne? Ist dann.
Dass die Zeitgenossen waren, das haben wir ja schon erfahren.
Ja, ja. Stimmt. Ich habe wieder das Gefühl, wir haben uns gerade erst warm geredet, Bruno. Mhm. Aber wir sind jetzt schon wieder bei der Stunde. Und ich glaube, es reicht den Leuten erstmal. Wir wünschen also ein ganz, ganz besinnliches Fest und gleich treten.
Ach, du wolltest mir noch was schenken, oder?
Ach so, natürlich.
Kriegt auch noch eine Bescherung.
Machen Bescherung.
Ja.
Bescherung vor laufendem Mikrofon oder halb. Guck mal, ich habe es selbst verpackt.
Oh, toll.
Also ist das echt? Hübsch. Guck mal mit den.
Das sieht wirklich wie im Geschäft aus.
Auch mal hier gerade vom. So klingt es, ja.
Für die Hörer. Ein Geschenk.
Das ist ein Geschenk. Du kannst es ja auch jetzt aufmachen vor dem Mikrofon.
Toll. Das ist eine DVD. Oder? Das nee, das ist ein Buch.
Ist, genau, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, du weißt
ja, es. Stimmt, bei uns beiden gibt es eigentlich nur die beiden.
Ja, also mach das doch also schön vom Mikrofon
auf. Ist das ein Verband, den du da drum gewickelt
hast? Ja, es hat sich wehgetan kurz, als ich es eingepackt habe. Ich bin mit der Schere.
Armes Geschenk.
Und das weist auch schon voraus auf eine Folge, die wir bald machen. Bruno packt sehr langsam aus. Das ist was Meditatives ja auch. Währenddessen flüstere ich euch ein bisschen ins Ohr. Das ist toll.
Sibylle Levitscharow Blumenberg.
Ach, du kennst Sibylle Levitscharow nicht?
Nee.
Ach, das überrascht mich jetzt wieder. Du hast sie einfach nicht genug in der Gegenwartsliteratur umgetrieben. Naja, nee, doch,
ich halte es da nicht lange aus, das muss ich wirklich zugeben.
Nee, ich mag die, die hatte auch so einen kleinen Skandal, die hat da von einer Rede, die hat, glaube ich, einen Preis bekommen und dann zu modernen Reproduktionsmethoden. Kindern sozusagen aus dem Labor gesprochen und hat sich da ein bisschen ins Klo gegriffen. Und sie hat einen Roman über einen gemeinsamen Freund von uns, Hans Blumenberg, geschrieben. Es geht wirklich um den Hans Blumenberg.
Genau, um den geht's, ja.
Es erscheint ihm ein Löwe in seinem Arbeitszimmer und so geht es irgendwie los.
Das ist ja interessant. Okay, ja, cool. Danke sehr.
Bitte.
Da freue ich mich.
Du hast gesagt, ich krieg ja auch was, ne? Aber später.
Ja, später. Ich habe es leider nicht mitgebracht.
Tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Jetzt habe ich hier den Baum aufgebaut und das Kaminfeuer an. Egal.
Ja. Dann halt eben ohne Geschenke, ne?
Dafür gehen wir gleich was essen, ne?
Ja, genau.
Also holen. Wir können ja nicht essen gehen.
Ja.
Kann ja nur noch holen gehen.
So, aber wie war das jetzt nochmal mit diesem vierten König?
Ach, weißt du was, Bruno? Wir verabschieden uns jetzt erstmal.
Okay.
Und liebe Grüße da draußen. Bis bald. Besinnliche Tage und schon mal einen guten Rutsch, aber dann zum Rutsch kommt vielleicht noch was.
Ja, auf jeden Fall. Ich, ja.
Gut. Ja. Tschüss.
Tschüss. Oh.
Danke, mein Lieber.
Guter Herr, ich muss unbedingt, ich suche diesen Heiland. Ich habe für mich und mein Pferd zwei Eintrittskarten vom Erzengel Gabriel in heiliger Nacht erworben.
So, hübsches Pferd.
Und nun suche ich die Stadt Bethlehem, wo der Heiland, unser Messias, geboren werden soll. Und dieser arrogante Stern hat nur die drei Könige, nicht aber mich dahin geführt.
Der Heiland, also guter Herr, zum ersten Mal herzlichen Glückwunsch, Sie haben Bethlehem gefunden.
Ja, danke.
Aber wen meint ihr jetzt mit Heiland, diesen Jesus Christus?
Ja, genau.
Den die Juden anbeten.
Ja, genau, der.
Ja, da seid ihr 30 Jahre zu spät.
Was?
Sie sind doch einer von den Königen.
Ja, genau, ich bin der vierte König.
Ja, die drei anderen waren rechtzeitig da. Sie sind 30 Jahre zu spät. Er ist vor 30 Jahren geboren.
Ach du lieber Gott.
Na, Sie kennen die Geschichte doch.
Welche Geschichte?
Lebte in der Gegend von Judäa. Ne? Unter den Nachfahren von König Herodes und so weiter und so weiter.
Aber lebt der Mann noch?
Er lebt noch. Noch gute 5 Minuten.
Was?
Ich kann Ihnen die Eintrittskarten hier leider nicht abnehmen. Sie brauchen von mir 2 neue, wenn Sie jetzt hier auf den Hügel Golgatha wollen. Er wird gerade gekreuzigt mit ein paar anderen.
Er wird gekreuzigt?
Ja, jetzt noch 4,5 Minuten.
Oh Gott, ja gut, dann führen Sie mich dahin.
Ja, Moment. Was haben Sie denn so dabei?
Ja, hier, Silber.
Ja, noch was?
Bronze?
Ja, gibt's doch noch ein drittes. Wie wär's denn damit?
Gold.
Ja.
Das hat aber der andere König mitgebracht. Damit kann ich eigentlich nicht.
Ja, ohne Gold wird schwierig. Wie ist mit Ihrem Pferd? Wollen Sie da auch eine Eintrittskarte für oder könnte ich das Pferd haben?
Sie können meinen Titel haben als vierter König.
Boah.
Der geht mir nämlich sowieso am Arsch vorbei.
Ja, wunder, dann lasse ich einfach das vierte noch weg und mich nur König.
Ja, wunderbar, machen wir es so.
Okay, ich führe Sie hin. Ja, das lief nicht so für den hier. Also, der hat immer mehr irgendwie Zorn auf sich gezogen. Ja, der, wie sagen Sie, Heiland?
Heiland, ja, das ist ja wirklich tragisch, kann ich das ja noch nicht mal nennen jetzt.
Mhm. Wie lange waren Sie unterwegs eigentlich? Ich meine, Sie haben
ja 30 Jahre.
30 Jahre unterwegs?
Ich bin schon rechtzeitig los.
Nur halt Entschuldigung, dann. Entschuldigung, dass ich da lache. Aber wie sind Sie denn gereist? Sind Sie rückwärts gekrochen oder was?
Nein, es gab nur viele Zwischenfälle.
Ah, hier schauen Sie da hin, der erste wird gerade schon angeschlagen. Eieiei. Das ist, glaube ich, Ihrer, der dritte in der Schlange, der mit dem langen Bart.
Gehen Sie, schauen Sie sich sowas hier öfter an?
Ich, das ist hier mein Tagesjob, abends kellner ich noch. Das sind schwierige Zeiten, ich muss die Familie unterstützen.
Okay. Ja. Gut, vielen Dank, lieber Herr.
Ja, viel Spaß, schnell jetzt. Ne? Sie müssen sich mit den Ellbogen richtig vordrängeln, weil meistens wollen die Leute da ganz nah ran.
Mhm.
Danke für den Königstitel, ne?
Ja, bitte.
Gut, viel Spaß.
Tschüss.